Bitte bleibt stehen für das Lesen von Gottes heiligem und unfehlbarem Wort. Aus Römer 13, die Verse 1 bis 7 lesen wir, aber wir betrachten nur die Verse 1 bis 2. Hört nun die Worte des einzig lebendigen, wahren Gottes. Römer 13, ab Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute. Dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Das ist Gottes Wort. Lasst uns beten. Barmherziger himmlischer Vater, wir kommen vor dich und bitten dich, dass du unsere Herzen erleuchtest, unsere Augen erleuchtest und dass wir dein Wort befolgen mögen. Das bitten wir im Namen Jesu. Bitte nehmt Platz. Ich hatte eine Krise am Donnerstagabend, als ich die Verse 1 bis 7 machen wollte. Ich war überführt. Weil 1 bis 2, ich habe dann gedacht, dass 1 bis 2, ich wollte das nicht trennen, weil die ganze Abschnitt zusammenhängt, aber es ist ein sehr herausfordernder Aufruf an uns Christen, sich zu unterordnen unter die Autoritäten. Aber wir müssen uns daran erinnern, wenn wir den Römerbrief beendet haben, bis jetzt haben wir das im Römerbrief ja schon gesehen, das praktische Leben als Christen resultiert aus der Vereinigung mit Christus, der uns erlöst hat, erkauft hat, und durch den wir für Gott erkauft, sind wir nun gefordert, dementsprechend zu leben. Und auch nicht nur Gott untergeordnet, sondern auch den weltlichen Autoritäten, die er uns gegeben hat. Wir sehen es praktisch an diesem Vers. In der ganzen Kirchengeschichte sehen wir das, aber vor allem in Schottland, im Herbst von 1561, die Königin Queen Mary, die katholisch war, hatte sehr ernste Gespräche mit dem schottischen Reformer John Knox und hat dann Römer 14 erwähnt, dass ihr Recht ist, als Königin, dass sie die Unterordnung hat von der Kirche. Alle, die in ihrem Herrschaftsgebiet sind. Und John Knox hat sich geirrt in seinen Schriftauslegungen. Das sagt sie. Sie sagt, Gott gebietet, dass Untertanen sich unterordnen. Egal, ob sie den Schriften widersprechen oder nicht, also die Obrigkeit. John Knox hat berühmterweise geantwortet, wenn du irgendwas von ihm gelesen hast, dann ist es vielleicht das hier. Madame, diese Religion hat ihren Ursprung weder in irdischen Herrschern noch sondern in Gott selbst. Und Maria sagte, aber du bist nicht die Kirche, die ich ernähre. Und Knox sagt, ihr Wille, Madame, ist nicht der Grund. Knox stand überführt von den Christen, als er die Rechtfertigung aus Glauben alleine bekannt hat, und Rom hat das ja verleugnet. Und dann hätte Nox ein Galiläensklave werden sollen. Sie hatten gehofft, dass er sterben würde. 13 Monate. Aber er wurde schließlich freigelassen. Geht nach Geneva zu Calvin, lernt dort. Also nach Genf zu Calvin und lernt dort. Und Mary, also Queen Mary und Nox waren zwei Stimmen darüber, was mit Römer 13 zu machen ist. Die Beziehung zwischen Kirche und Staat. Können sie miteinander zu tun haben oder sollen sie getrennt voneinander agieren? Queen Mary, ihre Sicht war Erastismus, vier Ansichten über Kirche und Staat. Sie sagte Erastismus, der Staat hat Autorität, die Gemeinde zu kontrollieren. Das sehen wir im Anglikanismus. Die Königin in England hat das Recht über die anglikanische Kirche. Sie hat die Herrschergewalt über die anglikanische Kirche. Das ist ein Kontrast zur Theokratie, dass die Kirche den Staat kontrolliert, dass die Kirche den Staat kontrolliert. Das sehen wir in Israel. Das war eine Theokratie, das Alte Testament, im Alten Testament. Wir sehen auch Konstantinismus vom Cäsar Konstantin im Jahr 300. Er ist für die Gemeinde und die Gemeinde wirkt dann in die Gemeinde hinein. Und dann haben wir die vierte Sicht, Kuiperianism, von Abraham Kuyper, dass Gemeinde und Staat ihre eigene Autorität haben in getrennten Sphären, die jetzt, sie können miteinander zusammenarbeiten, aber sie sind nicht verbunden in der Sache. Ich möchte jetzt nicht darum streiten, was die richtige Sicht ist, aber wir blicken auf die Schrift, die uns klar sagt, wir sollen uns der Regierung unterordnen, der Obrigkeit. Aber wie es Knox im schottischen Bekenntnis geschrieben hat, was ja dann auch ins Westminster-Bekenntnis reingewirkt hat und andere Bekenntnisse, dass Jesus Christus ist das einzige Haupt der Kirche. Kein König und Regierende und andere sind nicht das Haupt der Gemeinde. So kommen wir heute zu diesem Text, dass wir Diener unter Gottes Autorität sind. Und wir sehen das auf drei Weisen. Wir sind, zunächst mal sollten wir ein konsequentes Volk sein. Das zweite, wir haben einen erforderlichen Auftrag. Und das dritte, es gibt eine wirkliche Strafe. Eine wirkliche Strafe. Das ist Vers 2. Also seid uns zuerst gucken, Christen sollen ein konsequentes Volk sein. Nochmal, Paulus sagt, lasst jeden sich unterordnen. Jeder ordnet sich seiner Regierung unter. Ihr seht, der Hauptunterschied im Römerbrief oder der Hauptsprung thematisch ist von Römer 11 nach 12 und dem theologischen, von den Grundlagen zu den praktischen Anwendungen. Und jetzt in Römer 13 sagt er, jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter. Im Griechischen sagt Paulus tatsächlich jede Seele, nicht jede Person. Er hat hier besonders Gläubige im Kopf, aber es geht um alle Leute im Kopf, jede Seele auf dieser Welt. Aber eben auch Christen, weil deren Seele wiedergeboren ist durch Christus. John Murray schreibt über diesen Abschnitt, der Zweck ist, dass keine Person von dieser Unterordnung ausgenommen ist. Keine Person bekommt besondere Privilegien, wo es sich dann frei fühlen kann, um die Ordnungen der Obrigkeit abzulehnen. Und die Westminster Versammlung hat im Glaubensbekenntnis Kapitel 23 auch gesagt, Untreue gegenüber Gott macht eine irdische Autorität nicht nichtig, sondern alle Menschen sollen sich der Regierung unterordnen. Wie viel mehr seid ihr als Christen dazu aufgefordert, euch eurer Regierung unterzuordnen. Der Grund nochmal ist, warum sagt Paulus uns das? dass wir uns unterordnen sollen. Warum sagt er überhaupt, dass jede Seele sich unterordnet, anstatt dass jede Person ist? Nun, er geht zurück auf die ganze Ausführung in seinem Brief, was Christus für dich getan hat. Wenn ihr dran denkt von Römer 1, 18, der Zorn Gottes, der geoffenbart wird vom Himmel über alle Ungerechtigkeit und Bosheit, über alle, die die Wahrheit niederhalten. Und im ganzen ersten Kapitel zeigt er die Grausamkeit der Sünde und der Verdorbenheit. Niemand kann diesem Urteil entgehen. Jeder Mensch fällt unter dieses Urteil. Und dann in der Gemeinde in Galater 5, Vers 19, sagt er, bis 19 bis 21, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Der Zustand von der Seele des Menschen, fern von vom Werk Christi, ist Verdammnis. Das ist der Zustand. Paulus sagt das auch in Römer 2, wer bist du, o Mensch, der du richtest? Römer 2, Vers 9, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann noch über den Griechen. Jeder hat gesündigt, wie Paulus in Römer 3 sagt, jeder ist gesündigt und verfehlt die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Unsere Taten sind wie schmutzige Lumpen. Alle haben den Tod verdient. Aber Christen sollen völlig anders sein. Also sollen völlig anders sein und auch heilig anders. Denkt ihr, Römer 5, 6 bis 7, das Johannes 3, 16 des Römerbriefes. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Während ihr noch Feinde wart von Gott, ist Christus für euch gestorben, hat euch mit Gott versöhnt. Und dieses biblische, dass wir Zugang haben zu Christus, ist alleine seinem Werk geschuldet. Wir müssen diesen Unterschied machen, denn die Gewohnheit ist, dass ihr diese praktischen Aufforderungen habt in der Schrift und dann lehrt man die in einer moralistischen Weise. Wenn wir etwas gut machen, dann haben wir uns selbst im Königreich einen Platz verdient. Wenn ich mein Denken erneuere, wenn ich meinen Nächsten liebe, dann wird Gott mich gern haben, dann werde ich geliebt sein. Nein, weil du von Gott geliebt wirst, ist es das, was du tun sollst. Wegen dem, was Christus getan hat, tue nun du etwas. Das ist fern vom Bund der Werke, dem Bund, den Gott mit Adam im Garten geschlossen hat, der vollkommene, fortlaufenden Gehorsam erfordert hat und das Essen des Baumes, der Frucht des Baumes verboten hat, von der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wie Paulus in Römer 5 sagt, Römer 5, Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, durch einen, der das Gebot übertreten hat, das Gebot, das sagte, tu das und lebe. Und die ganze Bibel zeigt uns, du kannst das nicht tun. Deswegen kannst du nicht leben fern von Christus. Und der Bund der Gnade, wo Christus als unsere Versicherung, als unsere Gewissheit, als unser Retter, unsere Hoffnung, diese Last auf sich genommen hat, des Bundes der Werke, um sündlose Vollkommenheit zu erfüllen, und hat seine Gerechtigkeit dir zugerechnet, wegen dieser Einheit. Und deswegen sagt Gott, lebe, nun handle. Du bist in Christus. Jetzt gehorche. Und das ist der Präzedenzfall. Wir können das Evangelium nicht trennen von dem praktischen Aspekt des Christseins. Deswegen sagt Paulus diesen, denkt nochmal, er sagt in dieser wunderbaren Anbetung, Römer 11, Ende, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern, aber was? Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist, was also gut, annehmbar und vollkommen ist. Nochmal, diese Dinge deutlich zu machen, deswegen sagt Paulus, alle Seelen, ihr seid erkauft mit einem Preis, die eine neue Schöpfung sind, eine neue Schöpfung wiedergeboren, wegen dem, was Christus getan hat. Nun ordnet euch der Obrigkeit unter. Und da gibt es eine große Veränderung zwischen den Juden des ersten Jahrhunderts und den Christen. Erinnert euch, als Jesus gekreuzigt werden sollte und Pilatus fragt ihn, bist du ein König? Und Jesus sagt, du sagst es. Und die Juden sagen, wir haben keinen König außer Cäsar. Geht mal zurück zu 2. Samuel, 1. Samuel 7. Wo sie Gott als ihren König beiseite stoßen und einen menschlichen König wollen. Und dieselbe Sünde tun sie wieder. Wir haben Cäsar als unseren König. Wir brauchen nicht Gott als unseren König. Wir brauchen nicht den Messias als unseren König. Wir haben keinen König außer Cäsar. Und die Christen sagten, wir haben keinen König außer Christus. Und die frühe christliche Gemeinde ist oft getötet und verfolgt worden, weil sie ihr Knie nicht vor Domitian oder Nero oder den anderen Kaisern gebeugt haben. Wie können wir diese zwei Aspekte verbinden? Arcee Sproul schreibt bezüglich der Ordnung in der Kirche, Gott hat die Gemeinde eingesetzt mit ihrer Erlösenden und die Regierung für das Wohlergehen von allen. Also die weltliche Regierung, die Obrigkeit ist eine allgemeine Gnade. So wie Gott Regen fallen lässt auf Gerechte und Ungerechte und die Sonne scheinen lässt auf Gerechte und Ungerechte gleichermaßen, genauso hat Gott zivile Obrigkeit eingesetzt für die Gerechten und Ungerechten, gleicherweise. Und Paulus sagt uns, wir sollen uns unterordnen diesen Autoritäten. Unterordnung in einem christlichen Leben ist ein Wert, eine Tugend für einen, der gerettet wurde. Das ist die Gesinnung Christi, der sich selber untergeordnet hat durch seinen ganzen Dienst hindurch. Seinen kurzen weltlichen Dienst, als er Menschsein angenommen hat. Und das Wort hier für Unterordnung, dass wir der Obrigkeit untergeordnet sein soll, das braucht mehr als nur Gehorsam. Es ist ein bisschen inklusiver. Es erfordert Gehorsam, wenn es bestimmte Verordnungen gibt, die wir befolgen sollen. Die Gesetze der Obrigkeit. Wenn wir darüber nachdenken, dass wir Untertanen sind, die sich unterordnen, dann sind wir oft dagegen eingestellt. Wir wollen doch unsere Freiheit, unsere eigene Wahl. Aber Jesus zeigt uns selbst Demut und Unterordnung in seinem Leben. Philipper 2, 3 bis 5. Er sagt der Gemeinde in Philippi, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus ist. Ihr seid so gesinnt, denkt so, wie es Christus Jesus auch war. Wir sehen ebenso das Verb, das hier benutzt wird in der Unterordnung. Das wird auch über Gott ausgedrückt, wenn er über alles regiert. 1. Korinther 15, 27 sagt Paulus, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Römer 8, 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Das weist auf eine souveräne Handlung hin. Unabhängig davon sollen Christen unterordnend sein gegenüber ihrer Obrigkeit und den Regierenden. Paulus schreibt uns in Titus 3, Vers 1, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. 1. Petrus 2, Vers 13 bis 17, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit, das ist Gehorsam, willig, in Demut, dieselbe Beziehung, die Männer und Frauen zueinander haben, der biblische Fall für Demut. Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und Männer, ordnet euch Christus als dem Haupt unter. Kinder, ordnet euch euren Eltern unter. Das christliche Leben handelt durchweg von Unterordnung. Und es gibt einen Kontrast zu denen, die Autorität ablehnen, die gottgemäße Unterordnung vermissen lassen. 2. Petrus 10 bis 11. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Oder in Judas 8. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Wie wir sehen werden, Gott ist der diese Mächte eingesetzt hat in die Autorität. Und indem wir sie missachten, missachten wir Gott. Wir verachten Gottes Gebot. Wir reden über Ausnahmen, das verspreche ich, aber nicht heute. Was wir hier sehen, wie Paulus sagt, jede Seele ordnet sich der Obrigkeit unter, sehen wir in der Anwendung, dass ein konsequentes Gottesvolk diese Autorität annimmt. Letzte Woche haben wir Souveränität und Autorität betrachtet. Wir lieben Gottes Souveränität, wenn wir die Lehre der Erwählung sehen. Wir lieben Gottes Souveränität, wenn wir auch leiden, da können wir uns dran hängen an ihn, um uns zu trösten, dass er alles erhält. Aber gegen das Ende von Römer 12 mögen wir Gottes Souveränität nicht, wenn er sagt, Rache ist mein, ich werde vergelten, spricht der Herr. Da möchten wir es doch auf unsere eigene Hand nehmen. Wir möchten die sein, die Rache ausüben, nicht, dass es Gott tut. Und in der gleichen Weise, wir mögen nicht die Souveränität Gottes, wenn er Obrigkeit einsetzt. Wir wollen die sein, die Obrigkeit absetzt und einsetzt. Aber erkennen wir seine Souveränität? Seht all die alttestamentlichen Fälle. Wen hat Gott eingesetzt, um sein eigenes Volk nicht nur verfolgen lassen für 400 Jahre, sondern sie in das Land der Verheißung zu führen? Er hat den Pharao eingesetzt, ein boshafter Mann. Absolut verdorben. Oder Darius, oder Kyros, oder Nebukadnezar, durch die ganzen Propheten hindurch, wie Gott der ist, der diese Herrscher einsetzt, der sie souverän einsetzt in Autorität, sowohl um sein Volk zu richten, aber dass auch ein Überrest zurückgebracht werde. Und dass diese rote Linie, die in 1. Mose 3, 15 beginnt, sich durchzieht bis zu Jesus Christus, durch das ganze Alte Testament. selbst in der frühen Gemeinde ist Gottes souveräne Autorität anerkannt worden. Lest die Märtyrerberichte, die hochgehängt wurden, um Rom zu beleuchten als lebende Fackeln. Die haben gesehen, Gott ist souverän, indem er Nero, Gaius und andere eingesetzt hat. Und wenn Gott nicht souverän ist in allen Aspekten unseres Lebens, dann ist er überhaupt nicht souverän. Und dann ist er kein Gott, der es wert ist, angebetet zu werden. Er ist dann nicht einmal Gott, denn dann ist er ein Gott nach unseren eigenen Gedanken uns gemäß geschaffen. Aber Gottes Souveränität endet nicht bei Beispielen, bei Präsidenten oder bei Bürgermeistern, sondern seine Souveränität dehnt sich aus auf deine Lehrer, auf deine Vorgesetzten. Lest den großen Katechismus, das fünfte Gebot. Und dieses Gebot ist für alle sehr praktisch, die jetzt nicht unbedingt sich über Steuern sorgen müssen oder über die Obrigkeit. Aber Gott hat souverän eingesetzt, dass du Lehrer hast, deine Rektoren, denen du gehorchen sollst, denen du dich unterordnen sollst. Auch ihr, die ihr arbeitet, ja selbst deine Vorgesetzten, ob sie jetzt wunderbare, gottgemäße Chefs sind oder schreckliche, verdorbene Vorgesetzte, Gott hat sie souverän eingesetzt in ihre Position. Und wir müssen anerkennen, dass Gott in allen Aspekten unseres Lebens souverän ist. Denn das gibt uns Frieden. Wir erkennen, dass er alle Dinge zum Besten dienen lässt für die, die ihn lieben. Es gibt nicht eines, was außerhalb von seiner souveränen Kontrolle ist. Er ist nicht überrascht über die Präsidenten, die gewählt werden oder wer auch in Regierung reinkommt, selbst die, die für ihre eigene Herrlichkeit dienen. Gott setzt sie ein zu seiner Ehre. Und wir müssen uns auch klar machen, wir leiden selbst unter einer schlechten Regierung nur für eine kurze Zeit. Wenn ihr nichts tut, als nur verfolgt sein für 100 Jahre, dein ganzes Leben, das wäre verblassend und schwach verglichen mit dem Königreich, das auf dich wartet. Das habe ich in der Sonntagsschule heute gesagt. Es ist ein Tropfen im Eimer. Es ist nicht bedeutend, welche Verfolgung du vielleicht erdulden musst. Gott ist in der Lage, dich zu fähig zu machen, durchzuhalten. Also ein konsequentes Volk. Sie erkennen die Regierung an und sie verlassen sich auf den Geist. Wie jedes Gebot in der Schrift, ist es unmöglich, es zu erfüllen ohne den Geist. Ob du ihn annimmst, ob du ihn ablehnst oder ob du die Prinzipien von gottgemäßem Leben in deinem Leben auch sichtbar werden lässt, der Geist befähigt dich dazu. Es ist Gottes Geist, der es tut. Und Gehorsam gegenüber Gott ist Gehorsam gegenüber anderen. Nochmal, wenn du deinem Ehemann gehorchst, dann gehorchst du Gott. Wenn ihr Kinder euren Eltern gehorcht, dann gehorcht ihr Gott. Und die Kehrseite, wenn ihr euren Vorgesetzten nicht gehorcht, dann gehorcht ihr Gott nicht. Wenn ihr denen nicht gehorcht, die über euch gesetzt sind, eure Vorgesetzten, eure Eltern, dann folgt ihr Gott nicht. Wir müssen anerkennen, dass Gott souverän ist in allen Dingen. Allen Dingen. Und es ist zu uns am besten. Also wir sind das Erste, wir sollen ein konsequentes Volk sein. Und das Zweite, eine erforderliche Aufforderung. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten sind von Gott eingesetzt. Also noch einmal, der Hauptgrund, warum Mensch gehorchen soll, weil Gott selber diese Herrscher eingesetzt hat in die Autoritätsposition, in der sie stehen. Paulus sagt, es gibt keine Autorität außer von Gott. Ähm, Gott setzt diese Person souverän ein. Das ist so deutlich in der Schrift. Gott ist über alles souverän. Zunächst mal ist Gott die ultimative Autorität. Johannes 19, Vers 11 sagt Jesus zu Pilatus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Ja, Pilatus war unter Gottes souveräner Kontrolle und Autorität. Genauso schreibt Paulus an die Korinther, 1. Korinther 15, 24. Danach kommt das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Gott ist die ultimative Autorität. Er setzt ein und setzt ab. Kolosser 2, 10. Ihr seid in ihm, der das Haupt jeder Gemeinde und jeder Herrschaft ist. Offenbarung 1, 5. Und von Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Gott ist die ultimative Autorität über alle Dinge. Und zweitens, Gott setzt alle Herrschenden ein. Hört Hannas wunderbares Gebet in 1. Samuel 2, wo sie Gottes souveräne Herrschaft anerkennt. Vers 8. Er hebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Sprüche 8, 15 bis 16. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnungen. Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen, alle Richter auf Erden. Sogar in Jeremia 27 sehen wir, wie Gott Nebukadnezar eingesetzt hat, der auch ein Objekt von Gottes Zorn und Gericht sein würde. Er hat ihn eingesetzt, um Israel zu richten und Juda. Sogar Daniel erkennt das, als er in der Gefangenschaft war. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verstand der Verständigen. Und wir sehen Johannes wieder in Offenbarung, als das Tier Krieg erhebt gegen Gottes Volk. Offenbarung 17, 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Warum? Denn es ist der Herr und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Gott ist der, der letztlich die letztliche und endgültige Autorität über alle Aspekte unseres Lebens. Und Gott ist der, der diese Obrigkeit in ihren Positionen eingesetzt hat. Dieses Wort, das Paulus gebraucht, steht in Beziehung zu einer besonderen Handlung, der souveränen Autorität, das, was das nur Gott tun kann. Nur Gott kann souverän diese Herrscher einsetzen in ihre Autoritätsposition. Und es ist dieselbe Handlung, die Jesus auch mit dem Hauptmann hat, der auch das aufsieht, wo er sagt, ich selbst bin unter Autorität und ich habe Untergebene unter mir. Diese Autoritäten, die eingesetzt sind, sieht auch er an. Und die Autoritäten hier sind von Gott selbst eingesetzt. Er ist souverän über sie. Und wir sehen jetzt die Souveränität Gottes im Staat, wo wir damit umgehen müssen. Und theologisch sehen wir, dass es wichtig ist, wenn Gott diesen Staat eingesetzt hat und die Obrigkeit. Kuiper war eine deutliche Stimme im Anfang 20. Jahrhunderts. 1889 hat er einige Vorträge gehalten in der Princeton-Universität, bekannt als die Stein-Lektion. Er sagt, wie Calvinismus diesen umfassenden System der Lehre aus allen Lebensbereichen hervorfließt oder hineinfließt. Theologisch, wissenschaftlich, Kirche-Staat-Beziehung gesellschaftlich und in seiner dritten Lektion Calvinismus und Politik gibt er diesen theologischen Unterbau, dieses Verständnis, wie Gott Herrscher einsetzt unter seiner souveränen Gnade. Und er identifiziert die Spannungen zwischen Kirche-Staat-Beziehungen. Wir müssen gnädig die Institutionen des Staates von Gottes Hand annehmen, als ein Mittel zur Erhaltung. Und doch, wir müssen immer achten auf die Gefahr, die für persönliche Freiheit hier in der Macht des Staates liegt. Also hier ist schon diese Anerkennung. Ja, Unterordnung ist angemessen, gemäß dem Staat, als sie nicht das Wort Gottes angreifen. Unser grundsätzlicher Modus sollte gehorsam sein. Wenn du dich selber auf den Grund, also ein Reset, wenn du dich wieder zurückstellst, wie so ein Gerät, dann sollte deine Grundeinstellung gehorsam sein. Und das sehen wir deutlich durch Römer 13 bis 1 bis 7. Römer 13, 1 bis 7. Kuiper sagt, dass alle Autorität auf der Welt, alle Obrigkeiten und Regierungen von Gott hervorgehen. Er sagt, es gibt keinen Platz in dieser, es gibt keinen Ort in dieser Welt, wo Christus nicht sagt, das ist meiner. Christus ist Haupt über alles, der König der Könige, der Herr der Herren. Und die Obrigkeit ist Gottes eigenes Instrument, um als allgemeine Gnade das Böse niederzuhalten. Sie tragen das Schwert gerechterweise. Sie nehmen das Schild des Guten gegen das, was böse ist. Und der Zweck von Gott, dass er das tut, ist Eindämmung von Sünde. Das ist eine allgemeine Gnade, die uns zuteil wird. Die Obrigkeit ist eingesetzt, um die Tendenz, die Neigung der Menschheit zur Verdorbenheit einzugrenzen. Geht zu irgendeiner Regierung. Und fast jede Regierung weltweit erkennt einige Standards an, die auch in den 10 Geboten zu finden sind. Sie wissen, dass Mord falsch ist, dass Diebstahl falsch ist, dass es falsch ist, das Besitz eines anderen anzutasten. Weil Gott in ihre Herzen das Gesetz eingefügt, in ihr Herz. Aber Paulus sagt, der Mann hält es unterdrücktes. Nun, in diesem, ungeachtet der Autoritäten, die verachtet werden, ob es der Gemeinde gut geht oder ob sie leidet, dass wir immer noch das Königreich Gottes und den neuen Himmel und die neue Erde erwarten. Was Römer 13, 1 uns erinnert, ist, dass wir ein Verlangen haben für die Regierung von Jesus Christus. Kein irdischer König, egal wie groß er auch wäre, kann verglichen werden mit der Herrschaft Christi. Und wenn Christus schließlich abschließend kommt und alles Böse zerstört, im neuen Himmel und der neuen Erde, wo es kein Weinen mehr gibt, keine Sünde mehr und keine Krankheit, keine Schmerzen, wenn du aus dem Bett steigst, kein Schwitzen, wenn du hart arbeitest, er wird alle Dinge neu machen. Wir können dieses kommende Königreich Christi erwarten im neuen Himmel und der neuen Erde. Und damit möchte ich noch einmal zurück zu Römer 8 gehen, nur für eine Minute. Als eine Erinnerung. Römer 8, 18 bis 25, ein bisschen länger. Aber hört Gottes Wort an euch. Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Christus haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Erwarte das Königreich Gottes und den neuen Himmel und die neue Erde, wo es, wie Paulus sagt, alle Dinge neu werden. Gleichzeitig erwartet Gottes Königreich in der Gegenwart. Wir leben in dieser Spannung. Theologen nennen sie die bereits und noch nicht Spannung. Römer 8, 30. Ihr seid verherrlicht, aber fühlen wir uns so? Nein, keineswegs. Wir verlangen danach. In unserem Stand sind wir erlöst und frei von der Knechtschaft der Sünde. Aber fühlen wir uns Sünde, frei von der Sünde? Paulus schreibt in Römer 7, wie wir in dieser Spannung leben, im christlichen Leben, dass wir wissen, was gut ist vor Gott und das nicht tun, was gut ist vor Gott. Wo wir das Königreich Gottes erwarten in der Gegenwart, diese Hoffnung, dieses intensive Erwarten, diese Spannung, dein Leben soll gelebt werden als Eroberer in Christus. Paulus schreibt in Römer 8, 37 bis 39. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, er ist zuversichtlich. Völlige Gewissheit, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Wir erwarten und sehnen uns nach dem Königreich Gottes in der Gegenwart. Lebe als einer, der erlöst wurde, gekauft mit einem Preis. Ja, du wirst leiden. Ja, du wirst vielleicht sehr ungöttliche Regierende aushalten, Präsidenten, einen gottlosen Gouverneur, einen gottlosen Chef, einen gottlosen Präsidenten, Kanzler. Aber halte dich fest an der Hoffnung der Verheißung Gottes, die in Christus Ja und Amen ist. Die großen Verheißungen, die nun uns gelten und in der Zukunft. Eine Hoffnung, in der du alles deponieren kannst. Also, ein konsequentes Volk, zweitens, eine erforderliche Aussage und das dritte, eine wirkliche Bestrafung. Paulus sagt im Vers 2, hört hin, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Also die Folge von Ungehorsam gegenüber Obrigkeit ist das Gericht Gottes. Warum? Letztlich gehorchen wir Gott nicht. Letztlich sind wir Gott ungehorsam und du gehorchst denen nicht, die er eingesetzt hat in Macht. Und zu widerstehen heißt, dass es jemand völlig im Gegensatz steht, feindlich gegenüber den anderen. Das ist nicht nur eine Mentalität oder Haltung, sondern es ist ein Verhalten, das hier beschrieben wird. Und das ist keine allgemeine Widerstand gegen die Regierung, sondern gegen Gott. Es ist Sündigen gegen Gott. Und die Beziehung ist sehr wichtig für Kinder und Eltern. Wenn du deinen Eltern ungehorsam bist, dann bist du nicht nur Gott und deinen Eltern ungehorsam, sondern Gott. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden. In dem Land, das Gott dein Herr dir geben wird. Es ist Gott nicht gehorchen. Oder wenn du deinem Chef nicht gehorchst, weil du das nicht magst, was sie fordern, dann
strebst du Gott? Ungehorsam hat keinen Platz im christlichen Leben. Aber wenn du die einfachen kleinen Dinge tun kannst, wenn du nicht die kleinen Dinge tun kannst, wie kannst du die großen Dinge tun, die Gott dir gibt? Wenn du nicht gut die kleinen Dinge überwachen kannst, die Gott dir gegeben hat, kleine Handlungen von Gehorsam, wie kannst du dann in den großen Dingen gehorsam sein, die Gott dir geben kann? Und darin, indem du den Autoritäten widerstrebst, dass du sein Gericht über dich holst. Und das ist nichts Neues. Das sollte keine Überraschung sein für uns. Selbst in Israels und Judas Ungehorsam gegenüber Jeremias, dem Prophet, wie sie dann umkehren, als er sagt, wenn du zurückgehst, Jeremia sagte, wenn ihr nach Ägypten geht, werdet ihr Gottes Gericht auf euch ziehen. Was tun sie? Sie gehen zurück nach Ägypten. Sie gehen zurück ins Haus der Sklaverei, um erneut unter diesen Autoritäten zu sein und sind hier Gott ungehorsam. Was ist es mit dem Gehorsam gegenüber der Regierung, wenn sie über Christen Gebote aufsetzen, die mit der Schrift in Konflikt stehen? Müssen Christen folgsam sein, wenn die Regierung etwas Unbiblisches verlangt? Kurz gesagt, nein. Aber nur dann, wenn es ein deutlicher Angriff von Gottes Wort und Gottes Willen ist. Das werden wir genauer ansehen in der nächsten Woche. Aber ihr seht es klar in Apostelgeschichte, wo die Apostel mit dieser Spannung umgehen. Apostelgeschichte 4, Vers 19, wo Lukas berichtet, Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als zu Gott. Oder Apostelgeschichte 5, 29, Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was wir in der Apostelgeschichte also sehen, was wir oft in der Kirchengeschichte auch gesehen haben, ist, dass die Obrigkeit ihre Autorität überstrapaziert, die ihnen von Gott gegeben wurde. Wenn sie ihre Macht ausüben in einer ungerechten Weise, dann führen sie nicht gerecht das aus, was ihnen von Gott übertragen wurde. Sie schwingen das Schwert nicht in Aufrichtigkeit und Wahrheit. Und so gibt es für Christen hier eine Erlaubnis, dass sie die Schriften über die Obrigkeit stellen. Wir sahen das früher mit Knox. Mary sagte, die Gemeinde muss sich der Staatskirche unterordnen. Was immer ich als König beherrsche, muss befolgt werden. Und ihr könnt in Knox tatsächlich hören, dieselben Worte wie Luther, als er bei Worms konfrontiert ist von den Obrigkeiten der Welt, dass er seine Schriften widerrufen soll. Die römisch-katholische Kirche hat ganz Deutschland beherrscht. Und er sagt, mein Gewissen ist gebunden an das Wort Gottes. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist dein Beispielfall. Wenn es in Konflikt steht mit dem, was Gottes Wort sagt, dann bleibst du bei Gottes Wort stehen. Wenn die Regierung uns zwingt, das zu tun, was sündig ist, dann machen wir das nicht, ob es Gefängnis zur Folge hat oder nicht. Deswegen gibt es Geschwister in Ostasien, die im Gefängnis sind, denn sie gehorchen lieber Gott als Menschen. Sie werden geworfen in Galeeren, in ihren Tod sogar, weil sie Gott gehorchen, anstatt Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt kein Grund, eine Revolution zu starten, sondern klarzumachen, die Bibel gibt uns diese gute Grundlage, aber unsere Grundeinstellung sollte gehorsam sein und bleiben. Wie wir sehen, Paulus, dass es um dein Gewillen ist, wenn diese Dinge kommen. Nächste Woche werden wir das ansehen. Wie auch immer, Gehorsam ist ein lebenslanges Ringen. Ihr werdet in diesem Leben niemals dahin kommen, dass ihr da ein Häkchen hinter Gehorsam setzen könnt. Gehorsam ist ein lebenslanges Ringen, ein lebenslanges Versuchen. Ob es ein neuer Chef ist, den ihr dem euch dann unterordnen müsst. Gehorsam ist gefordert. Unterordnung ist gefordert. Gehorsam. Gleichzeitig ist Gehorsam niemals gefordert, wenn es einen Konflikt mit Gottes Wort gibt. Ihr solltet nicht der Sünde folgen, nur dass ihr, also ihr sollt nicht der Sünde gehorchen. Ihr solltet keine Sünde tun, nur um dem zu gehorchen, was jemand gesagt hat. Du folgst Gottes Wort und seiner Wahrheit zuallererst. Gottes Wort und seiner Wahrheit. Aber am Ende des Tages, ich kann das nicht deutlich genug sagen, Gehorsam in diesem christlichen Leben ist gegründet auf das Werk und die Person Jesu Christi. Der Gehorsam war bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Diese Höhe von Gehorsam, denen zu gehorchen, obwohl du es nicht willst, wenn es sich nicht richtig anfühlt, wenn es sich nicht gut anfühlt. In dieser selben Weise solltest du für die beten, die euch verfolgen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt oder wenn es sich auch nicht anfühlt, wie das Richtige zu tun. Es ist ein lebenslanges Jagen wegen dem, was Christus für dich getan hat. Dich umzugestalten, dich erkaufen, dich zu erretten, dich zu erlösen, dich zu versöhnen vor einem heiligen und gerechten Gott. Und lasst uns damit nun zu unserem großen Hohepriester gehen im Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich in Dankbarkeit für dein Wort, in völliger Anerkennung deiner Souveränität über alle Dinge, von den kleinsten bis zu den größten. Vater, wir beten, dass du uns befähigst, dass wir Kinder Gottes seien, die gehorsam sind in allen Aspekten unseres Lebens. Wie du, Herr Jesus Christus, dem Willen deines Vaters vollkommen gefolgt bist. Wie du Menschheit angenommen hast. Wie du das Gesetz und alle Anforderungen erfüllt hast, vollkommen. Die Werke, die wir dir schulden, die wir niemals zurückzahlen können. Und doch, Christus, bist du an unserer Stadt gestorben. Den Zorn Gottes tragend. Du bist hoch erhaben. Ein Name, der über allen Namen ist. Wo jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist. Wir danken dir für das Gnadengeschenk, himmlischer Vater. Und beten das im Namen Jesu. Amen.